zum Gebet und anschließend Lied bitte ich Sie aufzustehen. Nun gib uns Pilgern aus der Quelle der Gottesstadt den frischen Trank. Lass über der Gemeinde helle aufgehen, dein Wort zu Lob und Dank. Gib deiner Liebe Lichtgedanken mit Vollmacht uns in Herz und Mund. Mach, woran Leib und Seele kranken, durch deine Wunderhand gesund. Schließ auf, Herr, über Kampf und Sorgen das Friedenstor der Ewigkeit. In deiner Burg sind wir geborgen, zum Kampf gestählt, zum Dienst bereit. Zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruh. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Als Wort zum Tag ist für meine Seite vorgesehen Hebräer 11 und ich möchte gern die ersten Verse als Lesung weitergeben. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Durch diesen Glauben haben die Vorfahren Gottes Zeugnis empfangen. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, sodass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als Kain. Deshalb wurde ihm bezeugt, dass er gerecht sei, da Gott selbst es über seinen Gaben bezeugte. Und durch den Glauben redet er noch, obwohl er gestorben ist. Durch den Glauben wurde Henoch entrückt, damit er den Tod nicht sehe und wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung ist ihm bezeugt worden, dass er Gott gefallen habe. Ohne Glauben ist's unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Durch den Glauben sprach er der Welt das Urteil und hat ererbt die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Und so geht es weiter. Und dann kommt Abraham und dann kommt Sarah und dann kommt Isaac und Jakob und Josef und Mose. Und irgendwann sagt der Autor Hebräer 11, die Zeit ist mir zu kurz, aber die Liste hat nicht aufgehört. Die Liste, die im alten Bund begonnen hat, mit einem ersten Namen, mit einem Abel, hat nicht aufgehört. Irgendwann in der Liste, von der Liste, von der Liste, tauchen Sie und ich auf. Und stehen vor demselben Phänomen, vor demselben Geschenk, vor demselben Wunder. Wir dürfen glauben. Wir dürfen glauben. Das war ja nicht ihre Erfindung. Das ist schon gar nicht ihre Leistung. Das ist nicht ihr Können, das ist nicht ihr Vermögen. Das ist einfach das, was in der ganzen Bibel ist, ein Geschenk. Einfach ein wunderschönes, heiliges, göttliches Geschenk. Vertrauen dürfen. In Gott vertrauen dürfen. Und dann stehen wir vor dieser faszinierenden, uns immer wieder neu bewegenden Definition von Glauben, die uns hier der Autor des Hebräerbriefes liefert. Die hat es ja schon in sich. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht, ein Fundament, etwas, auf was man sich gründen kann, was nicht wackelt, was nicht schwankt, was absolut fest ist, ein Betonboden. Es ist der Glaube, eine feste Zuversicht des, das man hofft, ein Festhalten, ein festes Vertrauen auf zu Hoffendes und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und so mischt sich in dieser Definition dieses ganz Besondere ihres und meines Glaubens, ihres und meines Vertrauens. Dass es innerweltlich so schwammig, so wackelig, so luftig, so wenig stark zu sein scheint und vorgibt. Und je länger wir miteinander das Geschenk und Vorrecht haben, im Glauben unterwegs sein zu dürfen, desto mehr entdecken wir, es gibt nichts Festeres. Als das, was uns da, der lebendige Gott, in unsere schwankende Existenz hineingeschenkt hat. Es ist der Glaube, aber eine feste Zuversicht auf das zu Hoffende, ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und das, was so eigenartig sein zu sein scheint, ist, je länger wir leben, unser größtes Geschenk, unser tiefstes Glück. Und so danken wir Jesus Christus, der hier in unserer Mitte ist, auch an diesem Morgen, für dieses Vorrecht, in der Liste auftauchen zu dürfen. Und da wir jetzt in dieser langen Liste sind, geht es uns auch so, wie es denen der langen Liste ging. Und dieser langen Liste braucht man immer und immer und immer wieder neu. Ermutigung, Stärkung, Wegweisung, Klärung, den nächsten Schubs, um den nächsten Schritt mit Jesus Christus zu gehen. Das war bei denen im Alten Bund so. Das war bei denen, die den Hebräerbrief bekamen, so. Das ist bei uns ganz genauso. Und deswegen sind wir heute Morgen zusammen, um zum einen dem lebendigen Gott zu danken für das Geschenk und Vorrecht, Glaubendes sein zu dürfen. Um zum anderen neu staunend davor zu stehen vor dem, was uns so tief erfüllt und uns so wichtig ist, dass alles andere dahinter verblasst. Und zum dritten uns auszustrecken, auch an diesem Morgen. Herr, gib uns eine solche Ermutigung, eine Stärkung aus deinem Wort, damit wir, die wir da in der Liste sein dürfen, weitergehen. Weitergehen, bis aus dem Glauben ein Schauen, bis aus dem Nichtsehen ein Sehen, bis aus dem Unterwegssein ein Ankommen wird. Und ich wünsche es uns miteinander, dass dieser Vormittag mit dazu beiträgt, dass wir nicht nur glücklich über unseren Platz auf der Liste sind, sondern nach diesem Christustag mit neuem Rückenwind des Heiligen Geistes unseren Weg der Nachfolge mit Jesus Christus gehen, glücklich als Menschen, die das Vorrecht haben, glauben zu dürfen.
Der Tag ist wie ein großes Menü und wir haben von dir die Vorspeisen serviert bekommen. Nun geht es mir manchmal so bei solchen mehrgängigen Menüs, dass die Vorspeise besonders gut ist. Und ich gucke auf den Teller und esse die und sage, könnte noch mal eine Portion davon kommen. War ein bisschen knapp, so rein vom Umfang her. Die Substanz war übergut und warum kriege ich jetzt nicht, bevor da irgend so, wer weiß, was der Hauptgang bringt. Da machen sie den Teller dann riesenvoll, aber ich weiß noch nie, ob mir das schmeckt. Warum kriege ich noch von dieser Vorspeise nicht noch? Kriegst du ja nicht. Ich habe hier nachgefragt, aber er war störrisch. Also bin ich jetzt dran und wir lesen den Text aus dem Römerbrief, Kapitel 8, die Verse 18 bis 25 und dann gibt's nachher noch einen Zuschlag aus dem 15. Kapitel, das kriegen wir aber später. Und mal gucken, wir haben gebetet dafür, dass der Herr heute das ganze Menü segnet. Und ich hoffe, der Hauptgang ist auch für Sie verdaulich. Wir lesen. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Wir buchstabieren diesen Text und ich habe angekündigt, es gibt aus dem Kapitel 15 nachher noch einen Nachschlag. Nur ist das ja Römerbrief, das ist zu einer Ehre gesagt, ist nicht geschrieben, so einfach verständlich wie die Bildzeitung. Das ehrt das Wort Gottes und deshalb muss man sorgfältig hinschauen und wir wollen es versuchen, intensiv zu betrachten. Die erste Frage, die ich stellen möchte heute, ist, teilen wir die Schlussfolgerung des Paulus? Ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fällt gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Ich bin überzeugt. Das griechische Wort, das da steht, heißt eigentlich, ich schlussfolgere. Das ist eine logische Schlussfolgerung des Paulus. Aus allem, was er vorher schon im Römerbrief geschrieben hat, über die großen Taten der Barmherzigkeit und der Rettung Gottes durch Jesus. Und jetzt ist das eine Schlussfolgerung. Er sagt, das ist ganz logisch. Das stimmt, davon bin ich überzeugt. So, und ich stelle uns die Frage, Sie prüfen sich bitte selber, können wir diese Schlussfolgerung des Paulus teilen? Er vergleicht das, was er jetzt erlebt und erleidet, mit der Herrlichkeit, die kommt. Naja, sagt man, wenn ich das vergleichen könnte richtig, dann kann ich auch entscheiden, stimme ich dir zu oder nicht. Ich meine, die Leiden dieser Zeit, die sind bekannt. Die Wehwehchen, die man hat und die Vergänglichkeit und die Schmerzen und viele sitzen jetzt hier und hören zu, die im Augenblick etwas davon spüren, vielleicht nicht so stark, hoffe ich jetzt, dass sie gar nicht mehr zuhören können. Aber manchmal ist es auch so, dass es so schwer ist, dass man gar nicht mehr anders denken kann von den Leiden dieser Zeit. Und das wusste der Paulus auch. Und dazu kommt noch die besonderen Leiden und Beschwernisse, die der Paulus kannte und die alle Jesus-Nachfolger kennen. Die nicht mit dem körperlichen Gebrechen zusammenhängen und mit Gesundheit, mangelnder Gesundheit oder Krankheit, sondern die einfach mit der Jesus-Nachfolge zusammenhängen. Wenn man das im zweiten Korintherbrief, da schreibt der Paulus eine lange Liste darüber, was er dann da durchgemacht hat, also an Quälereien. Ich lese das mal, das ist eigentlich wert, immer auch zu buchstabiert zu werden, sagen wir mal nachvollzieht, möchte man da Apostel sein, wenn das die Bedingungen sind. Also im zweiten Korintherbrief, Kapitel 11. Da sagt er, also wenn wir vergleichen, hier wer mehr gearbeitet hat und sowas, könnte ich auch, da könnte ich mithalten. Ich bin öfter gefangen gewesen, habe mehr Schläge erlitten, bin oft in Todesnöten gewesen. Von Juden habe ich 5-mal erhalten, 40 Geißelhiebe weniger einen. Dreimal mit Stöcken geschlagen, 1-mal gesteinigt worden, Lystra, ist auf der Müllkippe geendet. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten. Ein Tag, eine Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Bin oft gereist in Gefahr unter Räubern. Und dann in Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger, in Frost und Blöße. Erzählt das alles auf. Ich habe es gar nicht vollständig gelesen. Das heißt, dieser Zeit Leiden, das ist sehr, sehr anschaulich. Und dass man davon weg möchte, dass das mal nicht ist, das ist auch verständlich und das ist auch anschaulich. Das kann man auch empfinden, dass ich Schmerzen und all das nicht mehr habe. Bei dem Gedanken können die Augen schon leuchten voll Sehnsucht und voll Freude. Was aber ist da sonst noch zu sagen? Was wissen wir über die zukünftige Herrlichkeit? Dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Beschreiben Sie doch mal den Himmel und die Herrlichkeit. Was haben Sie da vor Augen? Kommt ein bisschen blass. Bei den Leiden und Schmerzen und Verfolgung, das ist drastisch. Aber beim Gedenken an den Himmel ist ein bisschen blass. Und so kommt es, dass selbst bei den Christen, naja, sagen wir, natürlich wollen wir dahin. Natürlich, Paulus wird schon recht haben irgendwie. Aber so richtig vorstellen kann man sich's nicht. Und deshalb im Zweifelsfall wollen auch die Christen nicht so schnell in den Himmel, sondern lieber vorher noch mal Urlaub machen in Mallorca. Oh, muss ja nicht gerade Ballermann sein, aber da weiß man dann, was man hat. Also, wie ist das eigentlich, wenn wir da ehrlich Bilanz sehen, gibt es diese Vorfreude, diese Begeisterung auf Gottes Herrlichkeit, die da kommt, wo wir sagen, ja klar, jetzt eine Menge Zumutung in diesem Leben, aber das hat vergleichsweise kein Gewicht. Das andere ist viel stärker, das zieht mich viel mehr, das bestimmt meine Seele, mein Singen, mein Leben, das bestimmt mich, die Herrlichkeit, die eines Tages offenbar werden soll. Weil bei uns, wir kommen auch darauf, woher das eigentlich kommt, diese merkwürdige Blässe und die daraus folgernde Schwäche in der Hoffnung. Thema ist ja heute, dass unsere Hoffnung reicher wird durch Jesus. Also stellen wir erstmal fest, das könnten wir gebrauchen, dass die Hoffnung reicher wird. Weil wenn man sich selber analysiert, stellt man fest, es ist ein bisschen blass. Und eigentlich beobachten wir uns, dass wir eigentlich weniger uns danach ausstrecken und sagen, wann komme ich endlich dahin? Kann gar nicht schnell genug sein, hoffentlich bald. Sondern, dass wir eher so in mühsamer Verteidigungshaltung sind. Na ja gut, also die Leiden dieser Welt und all die Schmerzen und Krankheit, na Gott sei Dank hat die Medizin Fortschritte gemacht. Und es gibt jetzt in der Palliativmedizin doch manches, was die Schmerzen lindert. Das ist doch schon mal, kann man doch Gott für danken. Und dann ist noch eins. Also ich meine, wir leben in unseren Breiten, Weltmaßstab verglichen, in einem unglaublichen Wohlstand. Alt werden und krank sein mag ja nie ein schieres Vergnügen sein. Aber der Wohlstand mildert doch manches ab. Hört ihr jetzt von einer Freundin? Jetzt kriegt sie in ihr Haus einen Treppenlift eingebaut. Weil sie die, ne? Das ist doch, ich meine, wer hätte das gedacht, dass es sowas gibt? Dass man, wenn man die Treppen nicht mehr im Haus, eigenen Haus hochkommt, man den Luxus sich, manche sich den Luxus leisten können, einen Treppenlift einzubauen. Da schwebt man dann wie der Engel in die obere Etage, obwohl man sonst nicht weiß, wie man die Stufen hochkommen sollte. Das heißt, wir können, und da kann man ja riesen dankbar sein, dass es sowas gibt. Das heißt aber, wir freuen uns nicht überwiegend nach vorne, sondern wir verteidigen uns gegen das bedrückende Elend, das uns hier die Luft zum Atmen nimmt, in Maßnahmen, die es etwas abdämmen, etwas mildern. Das ist doch eigentlich auch ganz gut. Und was die Christen angeht und die Konflikte, die jetzt nicht aus Gesundheit und Alter und Beschwerden kommen, sondern aus Christusnachfolge, wegen der Bedrängnis und der Feindschaft, der sie begegnen, der Gesellschaft, ja, da haben wir auch Maßnahmen, die werden heute ziemlich kräftig betrieben unter uns Christen. Wir vermeiden nach Möglichkeit viele Konflikte. Seid klug wie die Schlangen, hat Jesus gesagt, das zitieren wir gerne. Ohne falsch wie die Tauben, natürlich gut auch. Aber hier, man muss sich ja nicht ins Martyrium stürzen, sondern man muss sich auch mal so verhalten, dass man nicht dauernd Prügel bezieht, die nicht sein muss. Also auch das ist bestimmt eher von einer Verteidigungshaltung. Es gibt Schwierigkeiten, es gibt Druck, gesellschaftliche Konflikte, die wollen wir möglichst vermeiden. So, also das kennen wir. Das ist aber nicht wirklich reicher werden in Hoffnung, sondern das ist mehr mühsame Selbstverteidigung gegenüber der Bedrängnis aller Art. Paulus, sagen wir, das kennen wir schon. Also das können wir ganz gut dir auch sagen, aber die Tonart, die du sagst, es ist doch logisch, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die eines Tages offenbar werden soll. Ich habe jetzt wirklich eine schöne Erfahrung gemacht in den letzten Wochen. Ich war eingeladen, auf einer Seniorenbegegnung eine Woche lang Bibelarbeiten zu halten. Da waren über 100 Senioren zusammen und sie hatten mir ein Thema gestellt, da habe ich schon gesagt, wow, das ist gut. Die haben gesagt, wir möchten eine Woche lang von dir Bibeltexte, die kannst du aussuchen, ausgelegt bekommen, die erläutern, was dieses wunderbare Abendlied von Gerhard Terstegen ausdrückt. Ein Tag, der sagt dem anderen, mein Leben sei ein Wandern zur großen Ewigkeit. O Ewigkeit so schöne, dein Herz an mich gewöhne. Mein Heim ist nicht in dieser Zeit. Also sagt er, wie geht das denn? Sich gewöhnen an Gottes Ewigkeit. So, und das haben wir dann eine Woche lang getan. Und ich war erstaunt. Erstmal der ganze Reichtum biblischer Texte. Dann staunt man, wenn man Philipperbrief Paulus liest. Christus ist mein Leben, Sterben ist Gewinn. Das ist der Protestsatz gegen unsere Zeit. Bei uns gilt, und auch da sind wir Christen auch von infiziert, Sterben ist der größte Verlust. Das muss um je, Gesundheit ist Hauptsache, Sterben ist der größte Verlust. Das muss um jeden Preis vermieden werden. Nein, sagt der Paulus, weil Christus mein Leben ist, ist Sterben Gewinn. Ich habe Lust abzuscheiden und mit Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Wenn er aber meint, ich sollte noch hier für euch arbeiten, mache ich das auch gerne. Aber die Melodie, Sterben ist Gewinn, Sie fragen sich selber, ob das morgens beim Zähneputzen Ihr Satz ist. Sie gerne in den Spiegel sagen und sagen, so geht der Tag gut. Christus ist mein Leben, Sterben ist Gewinn. Oder wir lasen einen zweiten Timotheusbrief, wo Paulus dann schreibt, wenn wir mit Jesus leiden, so werden wir auch mit ihm regieren. Und dachten, um Himmels Willen, wir haben mal gedacht, das wäre so ein ewiger Mittagsschlaf oder Kirchenchorübungsstunden. Hatten wir sowieso nie so viel Lust dazu. Mit Christus regieren, an der Weltherrschaft, unternehmerisch, gestalterisch, schöpferisch. Das ist ja unglaublich. Kann man das anfangen zu begreifen? Also, jetzt wollen wir weiter diesen Text im Römerbrief ansehen und wollen sehen, wie das unsere Hoffnung nährt. Unsere Hoffnung als eine Haltung nährt und stärkt, sodass sie reicher wird. Erstens war also, ist das die Schlussfolgerung des Paulus, können wir die teilen. Sie machen für sich eine Zwischenbilanz und wir gucken, wo wir weiterbleiben. Jetzt der zweite Punkt. Das Ziel, was ist das Ziel? Das Ziel ist die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Also Vers 19, das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist unterworfen, Vergänglichkeit und so weiter. Und dann doch auf Hoffnung, Vers 21, denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Luther übersetzt das sehr schön. Zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Die Wortfolge im griechischen Urtext ist ein bisschen anders. Und der heißt da, zu der Herrlichkeit der Freiheit, nein, zu der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Sie merken an meinem Stottern schon, dass in Deutsch diese Wortfolge nicht so gut verständlich ist. Zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes, das geht locker weg. Herrlich ist großartig und Freiheit ist großartig und Freiheit der Kinder Gottes, darauf folgt. In Wirklichkeit steht da, zu der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn Herrlichkeit heißt in der Bibel nicht nur einfach, wie wir sagen, großartig. Herrliche Freiheit, sagen wir, großartige Freiheit, wunderbar, holen wir hin, toll, gibt nichts besser. Nein, das Wort Herrlichkeit ist in der Bibel sehr, sehr inhaltsvoll, sehr schwer gewichtig gefüllt. Und deshalb müssen wir uns einen Augenblick uns ganz kurz vor Augen stellen. Herrlichkeit Gottes, das ist die geoffenbarte Wirklichkeit Gottes, sein Lichtglanz und seine Schwere. Kabod Yahweh, das hebräische Wort, heißt sowohl Lichtglanz wie auch die Schwere Gottes. So, und wo sehen wir das? Also zum Beispiel 2. Mose, Kapitel 24. Als der Mose geht auf den Berg Sinai, das Volk liegt, lagert am Fuß, und da heißt es da, Gott rief Mose am siebten Tage aus der Wolke, und die Herrlichkeit des Herrn war anzusehen wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges vor den Augen der Israeliten. Also das ist Gegenwart Gottes. Herrlichkeit ergibt sich zu erkennen. Und es ist ein verzehrendes Feuer. Das Volk Israel traut sich nicht in die Nähe. Und Mose sieht die Herrlichkeit Gottes. Oder bei der Einweihung des Salomonischen Tempels, da heißt es im Königbuch, dass die Herrlichkeit des Herrn den Tempel erfüllte. Lichtglanz, Schwere Gottes. Die Wirkung war, nicht, dass alle sagten, toll, so ein Erlebnis haben wir immer mal gehabt. Nein, die Priester waren nicht in der Lage, ihre Arbeit mehr zu tun. Es war so blendend, so niederdrückend, es war unerträglich, man kann nicht in der Gegenwart der Herrlichkeit Gottes sein. Es ist verzehrendes Feuer. Oder es ist bei Jesaja im Tempel. Weh mir, ich vergehe. Ich bin unrein. Herrlichkeit Gottes erfüllt dem Tempel. Das ist Herrlichkeit. Erträglich ist die Herrlichkeit Gottes erst da, als sie in Jesus, in der Niedrigkeit des Kindes in der Krippe und des Mannes vom Kreuz erscheint. Wir sahen seine Herrlichkeit, Johannes 1, die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater. Und so stellt Johannes es vor, sein Evangelium, und beschreibt dann im Evangelium von den Wundern, von den Predigten, vom Leiden und Sterben, von der Kreuzigung bis zur Auferstehung. Ja, wir sahen in Jesus die Herrlichkeit, die Wirklichkeit, den Lichtglanz, die Schwere Gottes. Hier ist Gegenwart des wirklichen Gottes. So, und da dürfen wir Gottes Herrlichkeit sehen, und sie ist erträglich, sie zerstört uns nicht. Wenn die Vollendung kommt und Jesus in Herrlichkeit erscheint, wird das der Tag des Gerichtes sein. Dann werden wir verwandelt und wir werden ihn sehen, wie er ist. Das aber ist der Tag des Gerichtes, verzehrendes Feuer, in dem deutlich wird, dass unsere Sünde, unsere Gottlosigkeit, unsere Selbstgerechtigkeit mit der Heiligkeit Gottes absolut unverträglich ist. Wir denken ja immer, das wäre nun ein Problem, dass man Gott nicht sehen kann oder ob man ihn irgendwie sichtbar machen kann und so. Als wäre das ein Problem. Nein, sagt Paulus dem Timotheus, er wohnt in einem Licht, wo niemand hineinkommen kann. Es wäre tödlich für uns, es ist eine Gnade, es ist eine Verschonung, dass er uns das jetzt noch nicht zumutet. Wenn er es uns zumutet wird, ist es der Tag des Gerichtes, wo wir nicht bestehen können, wo wir nur geschützt sein und überleben werden, geborgen in dem Blut, im Kreuzestod von Jesus Christus, in dem Herrlichkeit Gottes uns so nahe kam, dass sie gnädige, begnadende Herrlichkeit Gottes war und nicht richtende, vernichtende, zerstörende. So, das ist jetzt die Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Am Ende der Zeit Da werden wir diese Herrlichkeit direkt sehen. Wenn Sie die letzten Kapitel der Bibel aufschlagen, da ist das in aller Klarheit dann gesagt. Es wird keine, heißt es im letzten Kapitel der Bibel, es wird keine Sonne im neuen Jerusalem, der neuen Welt Gottes sein. Gott selber wird da sein. Er wird leuchten. Offenbarung 21, Vers 23, ich sah keinen Tempel darin, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Das ist dann Herrlichkeit Gottes, die wir sehen. Oder in Offenbarung Kapitel 22, Vers 3, da heißt es, und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein, seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen. Sie werden sein Angesicht sehen. Das ist also die Herrlichkeit der Kinder Gottes. Dann sehen wir die Herrlichkeit Gottes. Und das ist Freiheit. Das ist Freiheit. Da gibt es keine Beeinträchtigung mehr, nicht mehr von der Vergänglichkeit, nicht mehr von der Sünde. Da gibt es nichts mehr, was uns aus der Gegenwart Gottes vertreibt. Und dann gibt es nichts mehr, was uns in der Gegenwart Gottes für uns unverträglich, also tödlich macht, verzehrende. Dann ist es gnädige, lebensspendende Sonnenkraft, in der wir leben können. Er ist die Mitte. Er ist gegenwärtig. Gott ist gegenwärtig. Dann sind wir frei. Dann sind wir frei. So, und jetzt geht's eigentlich darum, dass wir uns von Wort Gottes dieses Bild der Herrlichkeit, der Freiheit der Kinder Gottes, auf die wir zugehen, vor Augen stellen und dass wir das buchstabieren. Ja, man mag das beklagen, dass es nicht mehr beschrieben wird, aber anstatt zu meckern, dass nicht mehr davon beschrieben wird in der Bibel, wäre es ja schon mal hilfreich, wenn wir das, was die Bibel darüber sagt, wirklich gründlich zur Kenntnis nehmen, um darin unsere Sinne, unsere Vorstellungskraft zu schulen, anstatt dauernd Fernsehen zu gucken und irgendwelche Telenovelas, die uns irgendwann ins Diesseits verlieben. Also, wenn unsere Vorstellung von Gottes Herrlichkeit und Zukunft so blass ist, dann wird unsere Hoffnung schwindsüchtig. Dann werden wir defensiv verteidigend gegen das Elend leben, so gut es kann, sagen, so lange rausschieben wie möglich, anstatt mit reicher Hoffnung nach vorne zu stürmen. So. Vorfreude wächst, je mehr wir uns vor Augen stellen lassen vom Worte Gottes. Und es ist die einzige Möglichkeit, die wir haben, dass durch Jesus, wie er es tut, und in der Offenbarung des Johannes öffnet er ja noch einmal ausdrücklich dafür die Augen, dass wir, was unter unseren begrenzten Bedingungen heute zu verstehen ist, verstehen können, damit wir das Ziel in Blick nehmen und uns freuen, richtig freuen, dass wir nicht so ein blasses Bild haben, das nur Langeweile produziert und wir uns dann nach Mallorca sehen. Also, das Ziel ist die Herrlichkeit, die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Luthers Übersetzung ist dann schon okay, wenn Sie innerlich aufnehmen, das das Wort herrlich von der Freiheit der Kinder Gottes nicht so platt und oberflächlich in der Bibel gemeint ist, wie wir es in unserem Sprachgebrauch meinen. Ein dritter Punkt, das ist jetzt, wir haben da ein Problem. Das muss ich doch noch mal benennen und wollen wir gucken, ob wir das gelöst kriegen. Und das Problem heißt, wie sollen wir überzeugt sein von einer Wirklichkeit, die unsere Sinne jetzt doch nicht wahrnehmen können? Also Andreas Schäfer hat ja vorhin Hebräer 11 vorgelesen und da ist es ganz betont, die Zuversicht, feste Zuversicht dessen, dass man Ohr vertraut und was man nicht sieht. Aber das ist ein Problem für uns. So wie wir sind, neigen wir dazu, dass was wir nicht sehen, da haben wir den Verdacht, das gibt's doch nicht wirklich. Vielleicht in Gedanken, vielleicht in Wünschen, aber es gibt's doch nicht wirklich. Wir sind so gestrickt, dass wir bauen, denken, was wir sehen, das ist real, und was wir nicht sehen, das ist nicht so. Da liegt ein Problem. Nun gut, schleichen wir uns ran. Der Paulus versucht uns hier Brücken zu bauen und sagt, guck mal, seht zunächst einmal das, was ihr seht. Das ist die vergängliche Wirklichkeit. Gut, unsere Sinne können nur das wahrnehmen, was in dieser raumzeitlichen Wirklichkeit für unsere Sinne zugänglich ist. Das aber vergeht. Wir leben in einer vergänglichen Welt. Und das wäre das Erste, was wir uns heute erstmal auch mal klar machen müssen, weil das ja gar nicht selbstverständlich ist, auch in unserer Zeit vor allen Dingen nicht selbstverständlich ist. Diese Welt vergeht. Himmel und Erde werden vergehen, sagt Jesus, Matthäus 24, Vers 35. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das heißt, es gibt überhaupt keinen Grund in der Heiligen Schrift, in der Offenbarung des Wortes Gottes, von der Welt, der geschaffenen Welt zu denken, sie wäre ewig. Und das ist eine Beleidigung für den Machbarkeitswahn der Menschen heute. Denn wir haben uns ja angewöhnt, dass wir aufgrund von Wissenschaft und Technik ja langsam alles in den Griff kriegen und haben damit mit dieser Erwartung die schönsten Erfahrungen gemacht. Wir alle profitieren davon, gerade die Älteren, dass Medizin in den letzten 100 Jahren fantastische Fortschritte gemacht hat, die wir alle in Anspruch nehmen und sehr dankbar genießen, dass es die Schmerzen und die Leiden lindert, die wir haben. So. Ja, und das entwickelt so, diese Erfahrung entwickelt in uns Menschen heute die Vorstellung, wir kriegen das alles in den Griff, es gibt für alles doch irgendwie Lösungen, die Wissenschaft, die schafft das schon irgendwie. Und wenn es neue Probleme gibt, das kriegen wir auch. Da gibt es einen Machbarkeitswahn, denkt man. Nein, sagt die Heilige Schrift und Jesus ausdrücklich, Himmel und Erde vergeht, Himmel und Erde vergeht. Wir haben eine Aufgabe als Geschöpfe Gottes, als seine Ebenbilder und Geschäftsführer, die Erde zu bauen und zu bewahren, also pfleglich zu behandeln. Aber wir haben keine Verheißung, nach dem Sündenfall alles vergänglich, alles stirbt. Und es gibt keine Verheißung, die Erde zu retten. Ich meine, diese jungen Leute, die da als Klimakleber sich auf die Straße kleben, sind ja durchaus sehr typische Repräsentanten unserer Zeit. Auch wenn sie jetzt zu denen gehören, die sagen, wie können die da nur den Verkehr so aufhalten? Ganz böse Jungs und Mädchen. Na, die sind schon typische Repräsentanten. Denn das an diese Welt sich kleben, ich will das nicht lassen, ist wahrscheinlich das typischste Kennzeichen der Zeitgenossen heute. Und ich stehe nicht an zu sagen, die Christen gleichen ihnen doch sehr. Besonders in den Bereichen der wohlhabenden Gegenden, wie in Baden-Württemberg, wo die meisten ein wunderbar gepflegtes Häusle haben. Da ist es schwer, mit Ter Stegen zu singen, mein Heim ist nicht in dieser Zeit. Ne? O Ewigkeit, du Schöne, mein Herz an dich gewöhne. Eigentlich geht man doch noch mal gern durch seinen Garten und guckt, wie sorgfältig der Rasen da gepflegt ist, ob die Halme auch alle in der gleichen Richtung stehen und die Blumen, die gepflanzt sind, ob die Kehrwoche beachtet wurde und so. Also dieses Heim soll doch noch ein bisschen gepflegt bleiben. Ich weiß nicht, ob Sie anschließend nach dem Rundgang durch Ihr Anwesen dann beten, mein Heim ist nicht in dieser Zeit. Das würde gut passen. Das ist ja in Dankbarkeit die Gaben annehmen und sich dann innerlich schon verabschieden und auf das Heim in Gottes Herrlichkeit einstellen, damit Sie nicht zum Klimakleber werden und sich festkleben. Nur keinen Fall will ich hier weg. Nur das nicht. Also, Wir tun uns da schwer. Das Unsichtbare scheint unwirklich zu sein. Gott ist nicht sichtbar, also denken wir, er wäre. Und wir kleben an dem. Nehmen Sie aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 4, bitte noch einmal diesen Satz des Paulus, wo überaus deutlich die alternative Lebenshaltung beschrieben wird. Darum werden wir nicht müde. Müde werden wir in diesem Abwehrkampf. Müde, erschöpft sind wir, weil wir im Laufe des Lebens verteidigen uns dagegen, dass uns immer die Dinge wieder verloren geht. Unsere Gesundheit, unsere Intelligenz, unser beruflicher Erfolg, alles geht uns verloren. Geliebte Menschen gehen uns verloren. Dieses Verloren, Verlieren, das macht uns so müde, so erschöpft. Nein, Paulus sagt, darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Und jetzt kommt das, diese neue, andere Sicht. Denn unsere Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, wem? Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Nun ist es leichter, den Blick vom Sichtbaren wegzulenken, wenn das Sichtbare ekelhaft, qualvoll und wirklich böse ist. Also wenn man an Sichtbarkeit ringsherum nur Qual, Schmutz, Dreck, Leid und so etwas sieht. Dann, ich bin's leid, ich kann's nicht mehr, den Anblick nicht mehr ertragen. Dann wird es für uns Menschen natürlich leichter zu sagen, ich sehne mich nach der Herrlichkeit, der Freiheit der Kinder Gottes. Und ich sehne mich nach der unsichtbaren Wirklichkeit Gottes. Aber ich sage noch einmal, weil wir nun mal bevorzugt sind, und als Christen in unseren Breiten in einer Wohlstandsgesellschaft leben, mit einem unglaublichen, in der Geschichte nie dagesehenen Komfort, fällt es uns nicht so leicht, den Blick von all den verführerischen, schönen, angenehmen Dingen wegzuleiten und zu sagen, wir schauen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Also kleben wir am Sichtbaren mit dem Ergebnis, dass wir müde werden. Das ist der Prozess der Erschöpfung und die Hoffnung stirbt zuerst. Die Erschöpfung wächst in dem Augenblick, in dem Maße, wie man sich an Sichtbare hält. Deshalb endet das Leben der Wohlstandskinder traurig. Und deshalb feiern, für viele Christen scheint es auch, der Abschied, das ist das Schlimmste. Natürlich, jeder Abschied schmerzlich, wenn man geliebte Menschen loslässt, da werden, müssen Tränen fließen, wo keine Tränen sind, wo auch keine Liebe. Das heißt, es gibt auch für Christen immer einen Abschiedsschmerz, aber der wird überwogen vom Sieg und Trost der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit. Wenn man denn eine hat. Und wenn man denn versöhnt ist mit Gott und weiß, da gehe ich hin. Sonst gibt es keinen Grund, sich zu freuen, auf nichts. Sondern nur ein Warten des Gerichtes Gottes. Verzehrenden Feuers seiner Heiligkeit. Also wir haben da ein Problem mit der Sichtbarkeit. Jetzt ist die Frage ist halt, kann man für uns wohlstandsgeschädigte Christenmenschen, kann man denn bei uns auch erreichen, dass die Hoffnung stärker wird? Und dass wir nicht so kleben und so. Wir wollen doch das nicht schlecht reden, was Gott uns schenkt an Reichtum, an Wohlstand. Wir nutzen es ja auch, um mit anderen zu teilen und Gutes zu tun. Das ist, so ist es uns gegönnt, so ist es uns gegeben. Also es ist ja nicht, man muss ja nicht über Wohlstand und Annehmlichkeiten und Fortschritt der Medizin schimpfen und sagen, das sollte alles nicht sein. Nein, das ist ein Geschenk Gottes. Aber wie kann man denn sich selber einüben, nicht zum Kleber zu werden, da dran zu hängen, bis die Schmerzen und so, bis es ganz schlimm wird. Und da gibt der, da sagt er, das wäre eigentlich nötig. Es wäre nötig, weil wenn wir auf die Zukunft ausgerichtet sind, dann stärkt das unsere Tragfähigkeit, die Geduld. Geduld heißt, da drunter bleiben. Und das ist ja heute offenkundig, wenn die Lebensbedingungen schwer werden, die Probleme groß, im Kleinen wie im Großen, persönlich wie im Gesellschaftlichen, dann brauchen Menschen, Christen insbesondere, eine Belastbarkeit, eine Tragfähigkeit. Das, was die Bibel Geduld nennt, hat zwei Worte für Geduld. Einmal die Hypomone, das da drunter bleiben, also die Belastbarkeit, das Lasten aushalten und tragen können. Und dann die Makrothymia, die Großherzigkeit. Also das große Herz, in dem vieles Platz hat, das in Liebe umarmt und nicht eng wird und schrumpft. Aber wir brauchen diese Tragfähigkeit unserer Zeit. Und Paulus beschreibt uns, dass genau durch ein reicher Werden an Hoffnung, ein Ausrichten auf die Herrlichkeit, werden wir belastbar und kriegen diese Sicht, die Leiden dieser Welt, die Schwierigkeiten, der Druck, steht in keinem Verhältnis zu der Herrlichkeit, auf die wir warten. So, und das macht uns widerstandsfähig. Umgekehrt ist, wenn wir nicht widerstandsfähig werden, wenn wir auch verwöhnte Kinder sind, weil wir auch jetzt schon unsere Wünsche so massenhaft, so toll und so schnell erfüllt gehen, dann sind wir Christen wie alle Zeitgenossen halt weniger belastbar. Und wir bestellen das fest, das darf man gar keinen moralischen Vorwurf draus machen. Wir haben uns das ja nicht selber gesucht, das ist uns ja geschenkt worden, dass wir die Generation sind, die seit 65, 70 Jahren auf diesen Quadratmetern Boden eben keinen Krieg hat und deshalb den Wohlstand und all das so genießen kann. Das ist ja uns geschenkt, dass wir unversehens darüber wie verwöhnte Kinder, die alle Wünsche ganz schnell erfüllt bekommen, dass wir wie verwöhnte Kinder innerlich, seelisch schwach werden und weniger belastbar und schneller durchdrehen. Und schneller weglaufen und sagen, das kann man ja gar nicht, ist ja unzumutbar. Das ist leider die Folge von Verwöhnung, also von schneller Wunscherfüllung ist die Folge immer Schwächung durch Verwöhnung der Seele. Ein Mangel an Belastbarkeit. Das kann man sachlich beobachten. Und die Alarmsirene, Leute, nur unbedingt mich. Aber, und das passiert uns in einer Zeit, in der die Probleme riesengroß werden und dadurch die Belastbarkeiten eigentlich größer werden im persönlichen Bereich, sei es, dass man, nicht wahr, älter werdende Menschen plötzlich alleine und dann pflegen und das wird alles ganz schwer. Was sind das für riesige Belastungen, die in Familien und wer weiß wo auf uns zukommen? Und das läuft, da läuft was auseinander. Belastungen werden größer. Und die Belastbarkeit schwindet, weil keine Hoffnung da ist, sondern ein Kleben am Jetzt. Deshalb finde ich, dieser Text und dieses Hoffnungsthema ist auf eine dramatische Weise für unsere Zeit heute aktuell. Und deshalb wäre die Frage, Paulus, gibt es denn für uns verwöhnte Wohlstandskinder, bei denen die Hoffnung stirbt, weil sie am Diesseits kleben, gibt es denn da eine Hilfe? Was rätst du uns denn? Und dann sagt er, zwei Gründe solltet ihr auf jeden Fall sehen. Zwei Gründe solltet ihr sehen. Die Welt, die Schwierigkeiten, die ihr seht, die Welt liegt in Wehen. Aha, das sind Geburtswehen einer neuen Welt. Genau so hat Jesus es beschrieben. Matthäus 24, also von den Zeichen der Endzeit, Rede der Frage seiner Jünger, da redet er von Kriegen und Kriegsgeschrei, von Verfolgung, von Hungersnöten und Erdbeben, all diesen schrecklichen, von Verrat innerhalb der Gemeinde, von all diesen schrecklichen Zeichen. Und dann sagt er, erschrecket nicht, das sind die Wehen. Das heißt, die Geburtswehen der neuen Welt Gottes. Jesus kommt, er wird Gericht halten, er wird die Toten auferwecken, Gericht halten, er wird den neuen Himmel und die neue Erde schaffen, in der Gerechtigkeit wohnt, alle Tränen abwischen. Das ist die Hoffnung, sagt er. Die Schmerzen, diese unglaubliche Not, die wir in unserer Zeit wieder anfangen stärker zu spüren, jetzt aktuell, sind Wehen, Geburtswehen. Aha, sagte Paulus, kannte das damals auch. Also dann seht so, wie Jesus es uns lehrt, auf dieses Weltgeschehen. Dreht nicht durch in Panik, wie es normal ist, wenn du keine Hoffnung hast, sondern glaubt, unser Herr kommt. Und was wir erleben, sind die Geburtswehen einer gottvergessenen Welt, die erleben muss, was sie erleben will, wie ein Leben ohne Gott geht. Aber das Ziel ist, unser Herr kommt. Er wird die Toten aus den Gräbern rufen. Er wird Gericht halten. Er wird den neuen Himmel und die neue Erde schaffen. Seht die Not, weicht ihr nicht aus. Seht, es sind die Wehen. Ja, ihr seufzt. Die ganze Schöpfung seufzt. Ich weiß nicht, wie Sie die Schöpfung sehen. Ich meine, jetzt und diesem Tag, wenn die Sonne draußen scheint und hier und so weiter, staunt man ja über die Schönheit der Schöpfung. Aber es gibt dann auch Phasen und Perspektiven, fressen und gefressen werden. Wenn man da in die Einzelheiten geht, dann sieht man ja auch, wie sie seufzt, wie Paulus das hier schreibt, unter der Vergänglichkeit, unter diesem Prozess von fressen und gefressen werden. So, jeder ist irgendwo Teil in der Nahrungskette, kommt irgendwann mal dran und so. Das ist ja alles ganz brutal. Sie seufzt und sagte, pass auf, diese Welt, wie ihr betrachtet, seht sie doch mit den Augen an, dass dieses Seufzen und Stöhnen ein Ausdruck der Sehnsucht ist, dass es endlich passiert, dass die Herrlichkeit Gottes und die Herrlichkeit der Kinder Gottes in ihrer Freiheit offenbart wird. Die ganze Sehnsucht, die ganze Welt, auch die Schöpfung bis auch in Pflanzen, Tierwelt hinein, sehnt sich nach dieser Erlösung. Seh das, hab doch diesen Blick der Welt, damit du dich nicht verführen lässt von dem Sichtbaren, als wär's der Himmel auf Erden, und dich festklebst daran und so mit in die Vergänglichkeit hineingezogen wirst und müde wirst und erschöpft wirst. Also sieh das. Und dann sagt er, da gibt's noch etwas. Ich glaube, das müssen wir jetzt noch weiterlesen. Nicht aber allein sie, also nicht aber allein die Schöpfung seufzt, so heißt es jetzt im nächsten Vers 23. Auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft der Erlösung unseres Leibes. Das heißt, wir haben auch Teile. Es ist nicht nur sagen, dass wir anderen sagen, guck mal, dieses Sterben, was für ein Leiden, was für ein Leiden, gehen wir selber. Wir selber haben Anteil daran. Aber, sagt er, wir haben die Anzahlung des Geistes Gottes, den Heiligen Geist als Erstlingsgabe. Das heißt, er sagt, zwei Dinge sind nötig. Gewinnt die Weltsicht, dass diese Welt in Wehen, die Schmerzen sind Geburtswehen, ist. Und nehmt das andere zur Kenntnis. Ihr habt die Anzahlung des Heiligen Geistes. Ja, was heißt das? Lesen Sie bitte den Zusammenhang des 8. Kapitels zuerst. Die wichtigsten Wirkungen des Heiligen Geistes werden in Römer 8 gesagt. Er, Geist Gottes, gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder. Also ohne den Heiligen Geist keine Gewissheit der Gotteskindschaft. Aber durch ihn gibt es die Gewissheit. Ich bin geliebt, Jesus für mich gestorben und auferstanden. Ich bin gerettet, ich bin ein Kind Gottes. Was für ein Segen. Der Heilige Geist schafft das. Der Heilige Geist treibt uns. Er ist ein Geist, der nicht der Knechtschaft, der sagt, du musst, sondern ein Geist der Kindschaft, der uns lehrt zu beten, voll Liebe und Vertrauen. Aber, lieber Vater, der Heilige Geist seufzt in uns, wenn wir nicht mehr wissen, wie wir beten können, sagt er dann in Kapitel 8 auch. Das heißt, der Heilige Geist treibt uns auch an, sagt er. Welche der Geist Gottes sind, treibt die sind Gottes Kinder. Er treibt uns an, gibt uns das Verlangen, ich möchte das Wort Gottes besser kennenlernen. Herr, ich möchte erleben, dass du es schaffst, dass ich das in meinem Leben auch tue, was du willst. Schaffe in mir, was du willst, weil ich kann es nicht. Also die Gegenwart des Heiligen Geistes ist sozusagen eine Abschlagszahlung auf Gottes neue Herrlichkeit in Ewigkeit. Aber die wirkt schon jetzt. Und dann sind es ja nicht nur die Zeichen, sondern es sind ja auch die neunfache Frucht des Heiligen Geistes, Galater 5, 22. Die Frucht des Geistes, die Liebe, Freude, Friede, Geduld. 9 bis zur Keuschheit. Das sind Gegenwart der Ewigkeit und Herrlichkeit der Gegenwart Gottes. Jetzt als Wirkung in unserem Leben. Frucht des Geistes. Und dann ist es nicht nur die Wirkung von Römer 8 und von Galater 5, die Frucht, sondern es ist auch noch die Gaben des Geistes von 1. Korinther 12, wo er die Begabungen für Lehre und Leitung und Gesundheitsdienst und Sprachen und was auch immer gibt. Und das ist eine nicht abgeschlossene Liste als Werkzeuge zum Dienst. Das sind nicht Spielzeuge für fromme Seelen, die rumhampeln und damit angeben und sagen, guck mal, wenn du diese Gabe hättest, dann wärst du ein echter Christ. Sondern es sind Werkzeuge zum Dienst. Der Heilige Geist wirkt in unserem Leben als Anzahlung aus Gottes Ewigkeit. Ja, sagt er. Ja, was fehlt noch? Sag, was fehlt ist die Erlösung des Leibes. Ja, sagt Paulus im Philipperbrief, sagt, unsere Staatsbürgerschaft ist im Himmel. Von dort erwarten wir, dass Jesus kommt und der unsere geringen Leiber verwandelt, verändert in den Leib, in seiner Herrlichkeit. Das tut er mit der Kraft, mit der er sich alles untertan macht. Philipper 3, 20 folgt. Das heißt, worauf wir warten ist, dass die sichtbare Veränderung des Leibes da ist. Und das ist schon eine große Not. Wir sind in dieser Welt noch, und das muss man auch nicht schönreden. Wir tun uns ja keinen Dienst daran, wenn wir das schönreden und sagen, ist alles nicht so schlimm. Wir leiden ja unter der Tatsache, dass wir in diesem Körper sind und dass dieser Körper von Krebs befallen sein kann und dass es solche Schmerzen und Leiden geben kann und dass die letzte Wegstrecke bis zum großen Umzug nochmal schmerzhaft sein kann. Ich hatte neulich die Ehre, meinen großen alten Freund Konrad Eichler in Hülben auf der Alp zu beerdigen. Und der hat immer den Friedhof als Kleiderablage bezeichnet. Kleiderablage. Oh, tragen wir ihn hin. Legen wir die Klamotten an der Garderobe ab. Da kriegen wir. Wir sehen den Herrn und er wird einen neuen Leib schaffen. Der nicht mehr der Vergänglichkeit. Aber das ist schon nochmal ein schwerwiegender Punkt. Schwerwiegender Punkt. Sehen Sie, und jetzt ist das... Jetzt stehen wir in einer Welt und Wirklichkeit, wo die Christen eine Minderheit sind und die Mehrheit überhaupt unsere Hoffnungen nicht teilt. Die uns einen Vogel zeigen, wenn wir ihnen sagen, Jesus ist auferstanden und er wird wiederkommen in Herrlichkeit. Da sagen die, du spinnst da wohl. Wann hat er das gesagt? Vor 2000 Jahren? Ist er gekommen bisher? Du sitzt doch märchenhaft. Glaubst du das? Ein bisschen, ne? Die lachen uns doch aus. Das Leben spielt jetzt. Lass dich doch nicht vertrösten auf ein Jenseits. Ein Grundstück auf dem Mond, das niemand gesehen hat, so hat Sigmund Freud gespottet am Ende seiner Schrift Zukunft einer Illusion. Sie lassen sich vertrösten auf ein Grundstück, das niemand je gesehen hat. So spricht unsere Umwelt. Wir leben in einer Mehrheitsgesellschaft, die absolut ein anderes Weltbild hat. Und dieses Weltbild heißt, diese sichtbare Welt ist alles, was es gibt. Und innerhalb dieser sichtbaren Welt, die wir messen können, die wir mehr oder weniger gut erforschen können, aber die nachvollziehbar messbar ist, ist der Mensch der Mittelpunkt, das Maß aller Dinge. Und es gibt nur ein einziges Projekt, wie man innerhalb dieser sichtbaren, diesseitigen Welt ein möglichst gutes, angenehmes, erfülltes Leben fühlt. Das ist unsere Weltsicht unserer Zeit. Die abgeschlossene Diesseitigkeit dieses gemeinsamen Vorstellungsschemas von der Welt, so hat der Philosoph Charles Taylor das genannt, das heute unsere Zeit in Westeuropa und in Nordamerika bestimmt. Im westlichen Kulturkreis ist das die beherrschende Weltsicht. Eine absolute Diesseitigkeit, der Mensch mit der Sehnsucht nach dem erfüllten Leben. Und das muss ich hier in dieser Zeit schaffen, sonst gibt es keine Hoffnung. So. Und diese Mehrheitsmeinung und Sicht, die dringt so auf uns ein, dass man sich fragt, ja, kann man sich dagegenüber eigentlich wehren? Wenn alle in der Klasse, alle an der Uni, alle im Betrieb, alle in der Nachbarschaft oder zu 95% oder 98% diese Weltsicht sagen und dir den Vogel zeigen, wenn du sagst, aber Jesus ist auferstanden und wird wiederkommen und er allein ist das Leben und die Hoffnung. Und es gibt einen neuen Himmel und eine neue Erde. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und der Zuschlag steht am Ende des Römerbriefs in Kapitel 15, dieser wunderbare Satz. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ja, Paulus wusste das. Schreibt das an die Gemeinde in der Welthauptstadt, wo sie eine absolut verschwindende Minderheit war, die ihnen alle den Vogel zeigten, wenn sie von Jesus und von der kommenden Herrlichkeit und vom Gericht redeten. Und dann sagt der Gott der Hoffnung, der soll euch erfüllen. Er sagt nicht, verteidigt euch, er soll euch erfüllen. Er soll euch reicher machen mit der Hoffnung. Das heißt, wir können die Hoffnung als Hoffnungsinhalt, ja, die können wir ja nicht reicher machen. Der Hoffnungsinhalt ist, Jesus kommt wieder und er ist auferstanden, da beißt keine Mausenfaden von ab. Und weil er auferstanden ist, wird er die Toten auferwecken und deshalb ist die Wiederkunft Jesu garantiert und deshalb wird er den neuen Himmel und die neue Erde schaffen. Eine ganz klare, scharfe Logik zeichnet Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, von der Auferweckung Jesu bis zur Vollendung der Geschichte. Sagt er, das steht, diese Hoffnung, das ist der Inhalt der Hoffnung. Niemand hat eine Chance, an diesen Tatsachen irgendetwas zu verändern. So war Jesus auferstanden. Er sagt dann auch, die Kehrprobe gilt auch. Wenn das ein Märchen ist und Jesus nie auferstanden ist, ist alles Lüge, ist alles leer. Das ist der ganze Glaube eine Wahnvorstellung. Das sagt er ganz schroff. Macht euch nichts vor. Betrügt euch nicht selber. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Jesus, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferstanden und der Erste unter den Toten. Also, die Objektive, der Hoffnungsinhalt, den können wir nicht vergrößern. Der kommt zur Entfaltung, garantiert, wenn Jesus wiederkommt. Da müssen wir, das kommt nicht durch unseren Glauben, das kommt durch die Tatsache, dass Gott der souveräne Herr ist und Jesus auferweckt hat und also die Hoffnung steht. Was reicher werden kann, ist die Hoffnung als Haltung. Also worauf hoffe ich? Richte ich mich auf diese Tatsachen aus? Oder klebe ich an dem Sichtbaren fest? Da kann es einen Unterschied geben. Und da gibt es sozusagen auch ein mengenmäßiges Wachstum. Man kann reicher werden an Hoffnung. Man kann ein bisschen Ahnung gewonnen haben, ja, dies, das ist ja vielleicht nicht alles. Vielleicht wird einem manche Hoffnung, falsche Hoffnung weggenommen, wenn man seine Karriereträume begraben muss. Und manche Hoffnung wird einem weggenommen, wenn man seine Hauptsache gesund Illusionen begraben muss. Weil die Wirklichkeit plötzlich eine raue, andere Sprache spricht. Das ist sehr schmerzhaft. Hat Fontane gesagt, Leben heißt Hoffnungen begraben. Also, man hat Hoffnungen gehabt. Und werden wie so Wurstscheiben, werden die langsam weggeschnitten, bis zum Schluss so ein elender Zipfel dann noch überbleibt. Sagst du, bleibt dann noch die Hoffnung? Die Hoffnung als Inhalt wird von Jesus garantiert. Und in dem Maße, wie wir durch den Heiligen Geist unsere Hoffnung auf ihn richten, werden wir reicher. Jetzt will ich noch einen ganz praktischen Tipp zum Schluss geben. Andreas, du lädst mich nie mehr ein, das weiß ich, das würde ich dir auch dringend raten, aber ich muss das jetzt auch zum Schluss sagen. Seht, es gibt ein großes Problem. Der Heilige Geist verbindet uns mit Gott. Und dadurch sind wir nicht auf unsere Einbildungen angewiesen, sondern auf das Zeugnis des Heiligen Geistes. Jesus lebt, er ist auferstanden, du bist versöhnt, du bist Kind Gottes. Das reißt uns aus der Illusion. Aber der Heilige Geist verbindet uns nicht nur mit Gott,
so er verbindet uns auch mit allen anderen Jesus-Nachfolgern im Leib des Jesus Christus. Und da liegt der kritische Punkt heute. Die Verbindung mit Gott, da wissen wir, dass das gut ist. Aber es gibt zunehmend Christen, die sagen, die Verbindung mit den anderen Christen, die brauche ich nicht so wirklich. Die brauche ich nicht so wirklich. Wir sind, wie alle, Individualisten. Wir wollen unser eigenes Leben. Das ist Zeitgeist. Wir wollen alle unser eigenes Leben nicht fremdbestimmt in Freiheit leben. Das heißt, wir lösen uns auch spielend leicht von christlichen Gemeinden und meinen, wir könnten Jesus nachfolgen ohne Gemeinde. Wir sind aber alle, wenn wir zu Jesus gehören, Körperteile am Leib des Jesus Christus. Und diese Hand ist nur eine lebendige Hand, solange sie mit dem Arm und allem anderen im Körper verbunden ist. Sie hat die Möglichkeit, also hätte, zu sagen, ich will die alle nicht und wir trennen das ab. Dann ist immer noch eine Hand. Sie hat aber nur noch eine Möglichkeit, sie kann nur noch verwesen. Sie kann nichts mehr tun. Leben kann sie nur im Verbund mit den anderen Körperteilen. Es gibt keine Exklusivverbindung dieser Hand mit dem Kopf. Es gibt keine Exklusivverbindung eines Jesus-Nachfolgers mit Jesus. Wer sich ohne Not, wenn Krankheit, Gefangenschaft und Verfolgung das erzwingen, keine Sorge, Jesus sorgt für die Verbindung. Aber wer ohne Not die Gemeinschaft verlässt, nicht irgendwo an einer Stelle konkret und verbindlich lebt, der hat nur noch eine Option, absterben im Glauben. Und die Hoffnung, sage ich Ihnen, stirbt zuerst. Die Hoffnung der isolierten Individualisten-Christen stirbt zuerst. Und das ist die Müdigkeit über der Christenheit in Europa. Lauter Individualisten, die vorgeben, an Jesus zu glauben, aber die Gemeinde verachten. Weil es da so viele Schwierigkeiten und so viel Sünde gibt und so viel was abstößt. Natürlich, gibt es überall. Und wenn du selbst dabei bist, kommt noch was dazu an Dreck. Wird noch schwieriger. Ein bedeutender Kirchenhistoriker der Gegenwart, Karl Truman, hat gesagt, es gibt für uns nur eine einzige Chance. Gegenüber der Mehrheit, die das abgeschlossene Diesseits mit dem Menschen im Mittelpunkt, der sich um sich dreht, nur mein gutes Leben, dagegen ankommst du nicht als Einzelner mit deinem Glauben, sondern dagegen kommt nur gegen dieses gemeinsame Vorstellungsschema von der Wirklichkeit, das dir aufgezwungen wird von der Mehrheit. Dagegen kommst du nur an, wenn du in der Gemeinschaft des Volkes Gottes, in der Gemeinde, ein Kontrastprogramm eines Vorstellungsbildes der Welt Gottes, wo Jesus die Mitte ist, der auferstandene und wiederkommende Herr die Mitte ist. Und wo ihr dann gemeinsam euren Glauben und eure Hoffnung bekennt und gemeinsam zur Ehre Gottes die Lieder singt. Ach, in der Zeit des Sterbens und der Beerdigung meines Bruders und Freundes Konrad Eisler habe ich ein altes schwäbisches Lied neu gelernt, auch neu singen gelernt, das ich nicht kannte, nur zwei Strophen kannte, die habe ich ein Leben lang immer schon vor mir hergetragen. Aber jetzt kenne ich es ganz vom Hiller. Es jammere, wer nicht glaubt, ich will mich stillen. Kein Haar von meinem Haupt kann fallen, ohne Gottes Willen. In Jesus habe ich hier das beste Leben. Und sterb ich, wird er mir ein besseres geben. Das ist die Hoffnung. Und das singen wir gemeinsam und beten wir gemeinsam. Und deshalb feiern wir Gottesdienst und Christustag und Bibelstunde und wo auch immer und treffen uns so häufig wir können, um gemeinsam einzustimmen gegen den Chor einer gottvergessenen und hoffnungslosen Welt, die ich bezogen sich um sich drin und müder wird und stirbt. Den Chor des Volkes Gottes, ihm zur Ehre. Er ist der Auferstandene. Die Hoffnung steht, er kommt und wir mit ihm. Die Leiden der Jetztzeit fallen nicht ins Gewicht zu der Herrlichkeit der Kinder Gottes, die offenbar werden soll. Ich lade Sie ein, aufzustehen und mit mir zu beten und dann stehen zu bleiben, wenn wir miteinander singen, Herr, wir stehen Hand in Hand. Man kann auch sitzen und dann singen, wenn man das will, aber es ist dann besser zu singen, wenn wir auch stehen. Ach Herr, wir stehen vor deinem Angesicht und beten dich an, der du die Welt geschaffen hast und erhältst, uns trägst in Geduld, verblutet bist für uns am Kreuz, so sehr hast du uns geliebt und erlöst uns und versöhnst uns mit dem Vater, trägst unsere Sünde und macht uns rein und heilig, wie nur du bist. Und wir warten auf dich, der du kommst in Herrlichkeit. Hilf uns, Herr, dass wir uns nicht beugen vor denen, die uns niederdrücken wollen. Dass uns nichts beeindruckt und verführt mehr als deine Schönheit. Auch die Schönheit deiner Braut, deiner Gemeinde, die wir noch mit Flecken und Runzeln sehen, die uns oft nicht gefällt, aber du liebst sie. So mach uns zu einer verschworenen Gemeinschaft, die in deiner Gegenwart steht und dich ehrt, in Wort und Tat. Amen.